Das Universum
in einer Keksdose.
Ein Podcast von
Galatea,
Neso
und Psamata.
Willkommen zu unserer neuen Folge. Beim letzten Mal war es ja ziemlich verrauscht. Psamata hat uns erklärt, dass das altbekannte Radiorauschen oder die Sendesuche bei alten Fernsehern ein Überbleibsel von dem jungen Universum ist. Und zwar handelt es sich hierbei um die sogenannte Mikrowellenhintergrundstrahlung, die wir mit unseren Antennen auffangen können.
Diese Hintergrundstrahlung stammt aus dem Moment, in dem sich die ersten Atome gebildet haben. Kleine Ansammlungen von Atomen wurden dann durch ihre eigene Schwerkraft immer größer, da mehr Atome halt dazu kamen durch die Schwerkraft, und wurden dadurch immer größer und größer.
Dadurch haben sich dann so kugelige Ansammlungen gebildet und in ihrem Innersten ist es dann immer, immer heißer geworden und irgendwann war es dann so heiß, dass die Atome in dem Kern von diesen kugeligen Ansammlungen verschmolzen sind miteinander. Und dabei ist dann Energie frei geworden, die die Kugeln zum Leuchten gebracht haben. Und das waren dann im Endeffekt die ersten Sterne.
Unsere Sonne, die gehört nicht zu den ersten Sternen, sondern die gehört zur sogenannten dritten Generation an Sternen. Sie und ihre dazugehörigen Planeten haben sich aus dem Material der Sterngenerationen davor gebildet. Die Sterne davor, die haben uns Elemente mitgegeben wie Kohlenstoff, Sauerstoff und auch Eisen. Das heißt, diese Elemente gibt es nur, weil Sterne davor das schon gebildet haben.
Und wie es jetzt zu der Entstehung von Planeten genau gekommen ist, das erklärt uns heute Galatea.
Genau, und dafür haben wir heute wieder ganz leckere Kekse mitgebracht. Es ist zwar schon ein bisschen nach Weihnachten, aber ein paar Weihnachtskekse habe ich noch aufgespart.
Mm.
Und zwar meine Lieblingskekse, die Florentiner. Und ja, ich würde sagen, wir probieren es jetzt alle mal zusammen.
Mhm. Hier. Sehr gut.
Also ja, ich mag einfach diese Kombi aus Schokolade und Karamell. Das ist einfach
Verstehe ich. Wirklich gut.
Ja,
schmecken gut.
Das Lustige ist eigentlich, von der Form her schauen die auch ein bisschen so aus wie etwas, womit wir uns dann gleich beschäftigen werden. Die sind nämlich so lustig flach. Und heute geht's ja, wie Neso und Psamata schon gesagt haben, um Planeten und wie sie entstanden sind. Aber bevor wir jetzt uns anschauen, wie Planeten entstanden sind, würde ich mal sagen, wir schauen uns an, was ein Planet eigentlich überhaupt ist. Gleich mal die Frage an euch. Was ist denn ein Planet?
Unsere Erde ist doch ein Planet, oder?
Genau.
Also jetzt mal ganz grob gesagt, würde ich jetzt mal sagen, so ein Objekt, das um einen Stern kreist vielleicht?
Ja, das ist auch eine Art und Weise, wie man einen Planeten beschreiben könnte. Habt ihr zum Beispiel auch einen Lieblingsplaneten?
Habe ich tatsächlich. Mein Lieblingsplanet ist der Saturn in unserem Sonnensystem. Den finde ich ziemlich cool.
Wirklich? Ich habe jetzt als erstes an die Venus gedacht. Ich weiß nicht, wieso.
Wirklich? Eigentlich.
Ja, keine Ahnung, wieso.
Obwohl die so heiß ist.
Ja, vielleicht eben, weil sie so unfreundlich ist. Ich weiß es nicht.
Okay, wieso nicht?
Naja, lebensfreundlich ist der Saturn jetzt auch nicht gerade.
Das stimmt.
Auch wiederum, ja. Aber er schaut zumindest irgendwie spannend aus von außen mit seinen Ringen.
Ja, das stimmt.
Ja, jedenfalls, Planeten kennt wahrscheinlich die meisten. Das sind, gibt es ja auch 8 bei uns im Sonnensystem, nämlich Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Damit denkt man sich, okay, was ein Planet ist, ist ja eigentlich leicht zu beantworten. Aber eigentlich, wenn man sich das jetzt sagen, wissenschaftlich anschaut, ist das gar nicht so eine einfache Frage. Das liegt jetzt an mehreren Dingen, aber schon mal vorweg gesagt, es gibt eigentlich gar keine wirklich einheitliche Definition für einen Planeten. Aber fangen wir mal am Anfang an. Was haben denn alle Planeten gemeinsam? Oder was ist etwas, was alle Planeten haben?
Sie bestehen aus Sachen, also sie haben eine Masse.
Ja, sehr gut. Genau. Das ist schon mal ein gutes Keyword eigentlich, weil, das haben wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht erklärt, dass nämlich in der Astronomie, da spricht man ja eigentlich nicht von Gewicht, sondern meistens spricht man von Masse. Also wie viel Material so ein Ding, in dem Fall ein Planet, hat. Und wenn man jetzt sagt, okay, alle Planeten haben Masse, dann könnte man sagen, okay, über die Masse wollen wir jetzt mal eine Definition für einen Planeten erstellen. Und da könnte man mal sagen, es gibt eine maximale Masse, die ein Planet maximal haben kann, und eine minimale Masse.
Okay, was wäre jetzt dann so die maximale oder die minimale Masse?
Da hat man jetzt zum Beispiel gesagt, bei circa 13 Jupitermassen, also 13 mal den Jupiter, das wäre jetzt das Maximum an Masse, was ein Planet haben kann. Weil, das Spannende ist, wenn man mehr als 13 Jupitermassen hat, dann hätte man eigentlich schon so einen Anfangsstern.
Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen einem Planeten und einem Stern? Weil nur weil 13 Jupitermassen sind, muss es ja kein Stern sein. Oder was passiert denn dann?
Stimmt, das ist ein guter Punkt. Die Sache ist nämlich die, Planeten, die leuchten nicht von selbst, jetzt mal ganz einfach gesagt. Das heißt, das kennen wir auch aus dem Alltag, der Boden der Erde glüht ja nicht.
Voll.
Und Sterne, die machen das schon. Also Sterne leuchten von selbst und Planeten nicht.
Ach so.
Das ist schon mal ein großer Unterschied.
Ach so, das heißt, die Kernfusion, von der ich letztes Mal gesprochen habe, das passiert nur in den Sternen drinnen.
Genau, also die Sterne, die machen sich eben mit dieser Kernfusion selber ihre Energie und ihr Licht, und die Planeten, die machen das nicht. Die sind nämlich nicht, also die haben einfach nicht genug Masse, damit es in ihnen drinnen heiß genug wird, dass es da diese Kernfusion gibt.
Ah, okay.
Wenn man jetzt aber auf einem Planeten ganz, ganz viel Masse draufhauen würde, dann würde der dann potenziell irgendwann auch so heiß in der Mitte werden, weil es ihn auch so zusammendrückt, dass er mit der Kernfusion anfangen könnte. Und dann würde aus einem Planeten sozusagen ein Stern werden.
Okay, und das wäre eben bei diesen 13 Jupitermassen.
Genau, das ist jetzt circa so eine Grenze, die man gesetzt hat.
Okay, und nur als kleine Info, unter Erdmasse kann man sich vielleicht auch ein bisschen weniger vorstellen, aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr vielleicht als unter dem Jupiter. Wenn man jetzt quasi die Erde 318 Mal hernimmt, dann ist die von der Masse so viel wie der Jupiter. Also im Endeffekt hat der Jupiter 318 Erdmassen.
Also bräuchte man die Erde 318 Mal, um einen Jupiter zu bekommen. Okay, ja, macht Sinn.
Genau. Und umgekehrt bräuchte man dann circa 4100 Erdmassen, um auf diese 13 Jupitermassen zu kommen. Also wenn wir circa 4000 Mal die Erde nehmen, dann hätten wir dieses obere Limit erreicht. Und beim unteren Limit, das ist ein bisschen schwieriger fast, da gibt es nicht wirklich eine Zahl oder so, sondern da sagt man nur so allgemein, dort, wo noch genug Masse da ist, damit dieser Planet selber circa ausschaut wie eine Kugel.
Okay, das heißt, das gibt's auch nur ab einer gewissen Masse, wird's kugelig. Davor, ach so, okay, davor schaut's dann eher so unregelmäßig aus wie eine Kartoffel oder so, oder wie?
Genau.
Okay, also quasi stabil genug von der Masse her, um eben kugelig zu sein.
Genau. Und eben nicht groß genug, dass es dann schon eigentlich fast ein Stern ist.
Okay, also so in diesem Zwischenraum. Okay.
Okay, du hast jetzt gesagt, so kann man es definieren, was ein Planet ist. Gibt es noch andere Definitionen?
Genau. Weil es ist ja jetzt schon ein bisschen ungenau, ja. So auch nur von der Masse her, weil irgendwie macht einen Planeten ja ein bisschen mehr aus, oder?
Ganz genau. Also es ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt eben das mit der Masse machen will. Weil diese 13 Jupitermassen sind jetzt auch nur eher so ein Richtwert und nicht wirklich ein genaues Maß. Und beim unteren Limit hatten wir nicht einmal eine Zahl wirklich. Also das ist schon eine sehr schwammige Formulierung. Es gibt jetzt erstaunlich viele andere WissenschaftlerInnen und Organisationen, die jetzt auch versucht haben, so Definitionen aufzustellen. Die bekannteste, würde ich mal sagen, oder am weitläufigsten verwendet, ist die von der IAU, also der Internationalen Astronomischen Union. Die hat nämlich 2006 drei Kriterien sozusagen festgelegt, die ein Planet haben muss, um als Planet zu gelten. das mit 2006 behaltet es euch auch mal im Kopf, weil da ist auch was anderes passiert oder das war auch so verbunden sozusagen. Jedenfalls haben die gesagt, ein Planet, der muss erstens einen Orbit um die Sonne haben. Also der muss sich um die Sonne kreisen und zwar halbwegs regelmäßig. Das ist ja, was du, Neso, am Anfang auch schon gemeint hast.
Ja, voll, ne? Und das ist ja auch immer so eine ziemlich runde Bahn eigentlich. Also eben so ein, auch ein kreisförmig, so wie halt der Planet dann kugelförmig.
Genau, das ist auch eigentlich das Kriterium, dass der eben um die Sonne kreisen muss, aber der, dass der jetzt nicht mal einmal voll weit von der Sonne weg ist und dann wieder ganz nah und dann wieder voll weit, sondern dass es halbwegs eben rund und gleichmäßig um die Sonne.
Okay, alles klar.
Wenn wir schon bei rund sind, da haben wir jetzt eigentlich wieder das, was wir vorher auch schon hatten. Das zweite Kriterium ist nämlich, dass ein Planet sagen fast rund sein muss durch seine eigene Masse. Also wieder genau dasselbe von vorher, der muss genug Masse haben, dass er eine ungefähr runde Form aufweist.
Da gibt es ja auch diesen Namen dafür, das heißt eben, er muss ein hydrostatisches Gleichgewicht haben. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber...
Ganz genau, ja. So nennt man das dann wissenschaftlich. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Und genau, also wir haben jetzt schon zwei. Und das dritte, das, sagen wir jetzt mal vereinfacht gesagt, sagt, dass ein Planet seine Nachbarschaft aufgeräumt haben muss. Also, dass sozusagen der Planet seine Bahn um die Sonne frei hält von anderen Objekten.
Also, auch wenn da jetzt ein kleiner Stein herumfliegt mit ihm, ist das dann auch schon kein Planet mehr? Oder wie, was bedeutet das?
Ja, da wird es halt dann wieder kompliziert eigentlich. Im Endeffekt ist das auch wieder ein bisschen schwammig alles.
Okay.
Weil zum Beispiel der Grund, dass der Pluto nämlich kein Planet mehr ist, sondern jetzt ein sogenannter Zwergplanet, ist nämlich genau dieses dritte Kriterium. Der hat nämlich in seiner Bahn andere Objekte, die relativ ähnlich groß sind, sagen wir mal, wie er selbst. Und deshalb sagt man, okay, der hat seine Bahn nicht freigeräumt.
Okay, das heißt, so ein Mond wie jetzt bei der Erde der Mond oder ich glaube die großen Planeten, der Jupiter und der Saturn, die haben ja auch so viele Monde. Das ist okay, weil die sind klein und da ist der Planet halt groß genug. Aber jetzt so, wenn da ein zweiter Jupiter beim Jupiter herumfliegen würde, das wäre dann nicht okay, oder wie?
Ja, so in die Richtung kann man es interpretieren. Weil das Witzige ist ja, wenn man das jetzt ganz streng nimmt, das Kriterium, dann hätten wir auch zum Beispiel beim Jupiter ein Problem, weil der Jupiter hat nämlich in seiner Bahn ein ganzes Sammelsurium an im Vergleich zu ihm sehr kleinen Brocken, die ihn da folgen bzw. vor ihm herumschwirren. Die nennt man Trojaner, also sind so Gesteinsbrocken, die der Jupiter eingefangen hat über die Zeit. Und wenn man jetzt ganz streng sagt, nichts darf in der Bahn sein, dann wäre eigentlich der Jupiter auch kein Planet. Also das ist gar nicht so einfach auch mit der Definition. Das ist
schwierig, da eine genaue Definition halt zu fassen.
Genau. Und ja, beim Jupiter, wenn wir schon beim Jupiter sind, der Jupiter hat auch andere Probleme. Der dreht sich nämlich so schnell um sich selber und ist dabei aber so groß, dass er was Lustiges macht, nämlich der deformiert sich selbst ein wenig. Das heißt, der ist eher, sagen wir mal, eiförmig ein bisschen, als wirklich rund.
Aber unsere Erde ist ja eigentlich auch nicht ganz perfekt eine Kugel, oder? Die ist ja auch um den Bauch ein bisschen dicker.
Das stimmt,
was ich mich erinnere.
Aber beim Jupiter
oder?
Ist es, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter als bei der Erde. Okay. Aber ja, genau. Aber ihr seht schon, das ist irgendwie alles nicht so einfach. Und noch dazu, was jetzt auch noch dazu kommt, wir haben jetzt geredet von Planeten, die um die Sonne eigentlich kreisen. Und so ist auch das definiert, Körper, die um die Sonne kreisen. Aber die Sonne ist ja nicht der einzige Stern im Universum. Das heißt, diese Definition der IAU lässt sich eigentlich nur für unsere Planeten, die bei uns im Sonnensystem sind, anwenden. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen jetzt auch andere Planeten, also sogenannte Exoplaneten, Planeten um andere Sterne definieren. Wie machen wir das dann? Weil da funktioniert ja schon unser erstes Kriterium nicht wirklich. Aus dem Grund gibt es dann auch wieder Adaptionen von diesen Kategorien der IAU, wo man dann das versucht hat, ein bisschen allgemeiner zu definieren. Also da gibt es zum Beispiel eine Definition von Sarma et al., also das ist jetzt aus einem Paper, und die haben einfach geschrieben, so frei übersetzt, ein Planet ist ein Körper, der um einen zentralen Stern kreist und einen Großteil seiner Bahn um den Stern freigeräumt hat. Das heißt, da hat man das einfach versucht zu verallgemeinern, damit es für andere Sterne auch gilt. Aber wie gesagt, das alles ist irgendwie ein bisschen wischiwaschi. Und wirklich eine einheitliche Definition, auf die sich alle jetzt einigen würden, gibt's nicht.
Okay, aber um es für uns jetzt mal ganz, 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 ganz einfach zu sagen, was halt einfach wichtig ist zu wissen, ist, dass ein Planet eben um einen Stern kreist, schätze ich mal. Mhm. Und dass er halt eben nicht von selber leuchtet. Also das ist, glaube ich, einfach auch ein wichtiger Punkt, den wir uns jetzt einfach merken können, ist halt, dass ein Stern, der leuchtet von selber und ein Planet macht das halt nicht und kreist eben um den Stern und erfüllt eben diese Kriterien, die wir jetzt da beschrieben haben, auch so ziemlich.
Genau.
Okay.
So kann man es gut zusammenfassen. So, jetzt haben wir mal gesehen, okay, was ist circa ein Planet? Aber wir wollten uns ja eigentlich anschauen, wie so ein Planet oder wie so Planeten entstehen können. Ja, ich frage einfach mal euch, wie denkt ihr, dass man, ja, auf das man sowas kommt? Wie findet man heraus, wie Planeten entstanden sind?
Das ist eine schwierige Frage. Ich dachte, das machst du, das erklärst du uns jetzt. Ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, das jetzt erklären zu probieren.
Oje. Nein, okay, aber mal ganz allgemein. Es gibt ja in der Wissenschaft, kann man ja zwei Dinge machen. Man kann entweder mal was direkt beobachten oder man kann mal eine Theorie aufstellen und dann hoffen, dass man es auch in Praxis irgendwie beweisen kann oder eben dann beobachten kann und dann dadurch beweisen kann, dass es stimmt, sozusagen seine Theorie. Bei der Planetenentstehung war es so, dass man eben zuerst Theorien hatte, weil man eigentlich die Objekte selber damals, als die Theorien aufgestellt wurden, noch nicht beobachten konnte, weil wir technisch noch nicht so weit waren. Mal ganz allgemein, wir haben ja uns letzte Folge schon ein bisschen mit den Sternen befasst. Wir haben gesehen, dass Sterne aus so riesigen Gaswolken entstehen, die in sich zusammenfallen. Und aus so einer zusammenfallenden Gaswolke bilden wir dann einen Stern. Was aber euch Psamathe nicht gesagt hat, ist, dass dann noch was anderes passiert. Nämlich, wenn so eine Gaswolke zusammenfällt, dann haben wir nicht nur den Stern, sondern oft passiert es auch, dass um diesen jungen Stern so eine Scheibe sich bildet. Das ist so, wie wenn er so einen ganz dicken Hula-Hoop-Reifen um sich hätte, der Stern dann. Aus dieser Scheibe können sich dann eben Planeten bilden.
Okay, ich stelle mir das gerade vor wie eine Tänzerin oder einen Tänzer, der mit einem Riesenrock sich plötzlich beginnt zu drehen. Und der Rock wäre dann ja auch um den Tänzer so herum in einer Ebene. Wisst ihr, was ich das meine?
Ich verstehe, ja.
Kann man sich das bei den Planeten auch so vorstellen?
Genau.
Dass dann das Material um den Planeten, um den Stern natürlich, dass das Material um den Stern sich auch so dreht, wie halt so ein wirbelnder Rock, wenn man Pirouetten dreht.
Ja, voll genau. Also man könnte sich es auch ein bisschen so vorstellen wie zum Beispiel die Ringe vom Saturn, nur halt viel, viel größer. Also der Saturn hat ja so Ringe um sich, das ist ja auch eigentlich so eine Scheibe, oder Ringe eigentlich, muss man jetzt genauer sagen, die sich da um den Saturn drehen. Bei der frühen Sonne, also nehmen wir jetzt mal unsere Sonne her, stellen wir uns eben auch vor, dass das so war, dass die einfach so eine riesige Scheibe um sich hatte und dass sich aus dieser Scheibe dann Planeten bilden konnte. Bevor man das wirklich beobachten konnte, um andere Sterne, dass es diese Scheiben gibt, hat man sich das so hergeleitet. Da hat man gesagt, man nimmt jetzt mal unser Sonnensystem her, also alles, was da drinnen ist, und nimmt jetzt die gesamte Masse von allen Planeten, also man nimmt halt alle Planeten und was da sonst noch rumschwirrt im Sonnensystem, pulverisiert das, so wie wenn ihr einen Keks zerbröseln würdet, und verteilt dann diese Brösel um die Sonne herum.
Okay, jetzt ganz blöd gesagt, ist das ein bisschen wie so eine Zeitumkehr im Endeffekt. Also wir gehen von dem, was wir jetzt haben, ein paar Schritte zurück und schauen, wie es halt jetzt vorher war, mit dem ganzen Material, die wir jetzt haben. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ganz genau so.
Okay, dann muss ich gleich einen Keks in meinem Mund zerbröseln.
Genau. Damit hat man dann eben so eine Scheibe um unsere Sonne.
Also dadurch hat man dann so ein bisschen eine Theorie aufbauen können, wie es nach der Entstehung unserer Sonne um die junge Sonne ausgeschaut hat.
Genau. Und wenn das noch genauer interessiert, dieses Modell oder diese Theorie, die nennt man auch, also ist jetzt auf Englisch, Minimum Mass Solar Nebula Hypothesis. Hypothesis. Gott, so lang.
Okay. Ja, das hört sich kompliziert an.
Hört sich kompliziert an, aber im Endeffekt...
Das hört sich schwer zu verdauen an.
Genau, im Endeffekt zerbröseln wir einfach unser Sonnensystem, nur die Sonne behalten wir und dann verteilen wir das halt, das Material, das wir zerbröselt haben, um unsere Sonne und haben damit sozusagen einen Start, um jetzt zu schauen, wie können sich jetzt aus diesen zerbröselten Keksen wieder die Planeten bilden.
Okay. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ich, ja.
Ja.
Gibt doch dann irgendwo Sinn.
Okay, also wir haben uns jetzt angeschaut. Ein Stern, wenn der entsteht, hat er um sich herum eine Scheibe. Das kann man sich vorstellen wie so eine Disc, also eine CD oder so eigentlich rundherum, oder? In der Mitte der Stern, rundherum die Scheibe. Und aus dieser Scheibe werden jetzt Planeten?
Genau. Wie das jetzt genau geht, das wollen wir uns jetzt ein bisschen mehr im Detail sozusagen anschauen. Weil das geht jetzt in mehreren Schritten. Und zwar, im ersten Schritt wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie man von so ganz kleinen Teilchen, sagen wir mal so Staubteilchen, wie wir aus denen Kieselsteinchen bilden können. Ja, wir beginnen wirklich mit ganz, ganz kleinen Teilchen, und zwar mit Teilchen, die sind kleiner als ein Mikrometer. Also das ist jetzt, ja, ein Mikrometer sind 1000stel Millimeter. Fällt euch irgendwas ein, das so klein ist?
Boah. Irgendein Virus vielleicht oder so, keine
Ahnung.
Das klingt
schon wirklich winzig, winzig klein, kann ich mir kaum was vorstellen drunter.
Ja, spannenderweise, das ist zwar nicht ganz, ganz so klein, aber ein menschliches Haar, das ist circa 1/100 von einem Millimeter. Das heißt, wir müssen noch kleiner werden als ein menschliches Haar. Ja, lustigerweise, Spinnenfasern sind zu klein. Also eine Spinnenfaser hat so einen Durchmesser von 0,006 Millimeter. Also,
oha, das heißt so Spinnen, die eben diese Fasern eben bilden, um Netze zu machen. Diese Fasern sind so dünn, dass die eben so ein 1000stel von einem Millimeter nur sind.
Genau, also so Spinnenfasern haben so circa 6 Mikrometer.
Oha, das wusste ich gar nicht.
Okay, und jetzt haben wir in der Scheibe so kleine Teilchen auch?
Genau, also so fangen wir mal an. Die Teilchen sind am Anfang wirklich so klein eigentlich. Und man kann sich das eigentlich ganz am Anfang so vorstellen. Wir haben so ganz kleine Teilchen, eben so Mikrometer groß, aber auch Gas. Also kann man sich das so vorstellen, dass wir unsere kleinen Teilchen, nennen wir sie jetzt mal so Staubklumpen, die schwimmen sozusagen in einer Suppe aus Gas. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Genau, dadurch werden dann diese kleinen Staubklumpen auch mit bewegt in diesem Gas. Also die schwimmen da so in dem Gas mit, manchmal werden sie vom Gas aber auch abgebremst und teilweise kommen sich dann eben so verschiedene kleine Staubklümpchen näher und bleiben dann aneinander kleben. Das heißt, die wachsen dadurch an, dass sie eben so aneinander kleben bleiben. So wie der Lurch bei uns im Zimmer, im Eck. Da hat man ja am Anfang so ganz ein bisschen Staub, den sieht man fast gar nicht. Und irgendwie entscheidet sich der dann immer so anzuwachsen und immer größer zu werden. Und dann hat man so einen Klumpen.
Kurze Frage. Dieser Staub und auch das Gas und so, ist das jetzt das Material, was von den Sternen davor gekommen ist? Also was weiß ich, was habe ich ja letzte Folge erzählt? Kohlenstoff oder Eisen oder so. Ist das jetzt da drinnen dann in dieser Suppe und in diesen Klumpen oder wie?
Genau, also diese Elemente sind dann auch teilweise in dieser Suppe zu finden. Großteils besteht sie aber eben trotzdem aus Wasserstoff vor allem.
Ah, okay.
Also vor allem aus Wasserstoffgas. Das ist trotzdem der Hauptbestandteil. Und dann haben wir halt noch ein paar andere Sachen. Die sind halt aber ja proportional weniger drinnen.
Okay, also diese ganz kleinen Teilchen oder diese ganz kleinen Staubteilchen, die fangen dann an, einfach immer mehr zu wachsen, weil sie halt zusammen klumpen und dadurch werden dann halt größere so Staub.
Genau. Und Klümpchen. Die wachsen dann eben so von Mikrometergröße, also so schon von Spinnenhaargröße, auf so 1 Millimeter bis 1 Zentimeter. Also, weiß nicht, vielleicht fällt euch ja was ein, was 1 Millimeter groß ist, circa.
Ameisen sind größer, oder? Aber.
Ja, wobei Ameisen könnten sogar hinkommen. Also ich glaube, so Fruchtfliegen haben so circa 2,5 Millimeter.
Ah, okay. Ja, das
Ameisen
ist schon
sind ja ähnlich groß, oder? Bisschen größer.
Ja.
Gott, wir sind keine Biologen. Jedenfalls circa so 1 mm bis 1 cm. Okay. 1 cm, da wären wir so in der Größe von einer 1-Cent-Münze. Die ist so 1,5 cm groß. Und damit haben wir es schon eben diese sogenannten Kieselsteinchen, wie man das auch nennt, oder Pebbles in Englisch, gebildet aus unseren Staubkörnchen. Also wir sind jetzt von ganz kleinen Staubkörnchen zu Kieselsteinchen angewachsen.
Okay, aber so ein Planet ist ja jetzt doch um einiges größer als jetzt 1 Zentimeter, weil das 1 Zentimeter groß ist. Da dauert es jetzt einfach noch ziemlich lange, bis wir bei den Planeten angekommen sind, oder? Was?
Definitiv. Also das ist jetzt wirklich der ganz, ganz Anfang.
Okay, also es fängt eben ganz, ganz klein mal an.
Genau. Und dann haben wir halt noch einige Schritte zu tun, um wirklich auf Planetengröße zu wachsen.
Aber ein Blick auf die Uhr verrät, ich glaube, hier müssen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an einen Cliffhanger stehen lassen.
Aber das passt eh gut, weil wir machen dann beim nächsten Mal einfach weiter.
Mit dem nächstgrößeren Schritt zu dem Planeten hin.
Genau. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Jetzt haben wir so viel von Bröseln geredet, jetzt werde ich meine Kekse noch in meinem Mund zerbröseln lassen.
Oh ja, jetzt von den Bröseln zu den Keksen dann eher.
Ich freue mich jetzt auf einen guten Florentiner.
Damit verabschieden wir uns für heute von euch.
Und wenn ihr brennende Fragen habt, schreibt uns gerne an info@keksuniversum.at oder auf Instagram unter keks.universum.
Unsere Folgen findet ihr auf unserer Website keksuniversum.at, aber auch auf Spotify, YouTube und überall, wo ihr Podcasts hört.
Alle unsere Links findet ihr auch in der Infobox. Bis zum nächsten Keks.
Tschüss.
Um einen groben Überblick über die Themen zu verschaffen, sind einige Informationen vereinfachter dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Wir gehen in weiteren Folgen genauer auf einzelne Themengebiete ein. Für Fragen und Anmerkungen schreibt uns gerne eine Mail. Über Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Keksverzehr fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.